Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Natalie.
Und mir gegenüber sitzt der fantastisch lachsige Mauri. Telu zum Gruße.
Wir sind zwei blitzblanke Blitzableiter, die epische Königsmörder Chronik von Patrick Rothfuss spalten.
Jede Woche schlagen wir in die Kapitel dieser Buchreihe ein. Mauri kennt sie in- und auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 91 und 92. Das sind die Seiten 847 bis Ende in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klett-Cotta Verlags. Natalie, darf ich deinen Toten verwenden?
Ich würde ja liebend gerne ja sagen, aber ich denke, dann wachen wir beide im Knast auf dieses Mal. Rätseln wir aber jetzt, wo Quoth aufwacht in Band 2, die Furcht des Weisen. Die Königsmörderchronik. Zweiter Tag.
Das stählerne Alarm. Was zuletzt geschah?
Kapitel 91. Feuer, Donner und ein gespaltener Baum. Das Lager der Banditen ist größer als befürchtet. Auf der einen Seite wird es von einem Hügelkamm begrenzt, auf der anderen von einem Bach. In der Mitte steht eine mächtige Eiche, deren Äste das Lager überschirmen. Insgesamt gibt es 6 kleinere Zelte und einen großen Pavillon. Im Schein zweier Feuer zählt Quoth 6 Banditen. Doch Martin schätzt, dass es insgesamt mindestens doppelt so viele sein müssen. Zu viele für einen direkten Angriff. Also wollen sie Dayden und Hesper einsammeln und einen neuen Plan schmieden. Doch Martin kann die beiden in der Dunkelheit nicht mehr ausfindig machen und fürchtet zunehmend panisch, dass sie falschen Spuren gefolgt sein könnten. Da hören sie auch schon Daydens Schrei.
Die übrigen Banditen strömen aus den Zelten und innerhalb von Sekunden verwandelt sich das Lager in eine kleine Festung. 4 von ihnen sind mit Bögen bewaffnet. Quoth kommt eine krude Idee. Er nutzt den von Martin getöteten Wachposten als sympathetische Verbindung zu den Banditen und tötet sie so einen nach dem anderen. Als Chaos und Panik ausbrechen, zeigt sich der Anführer. Etwas an ihm kommt Quoth merkwürdig bekannt vor. Doch Martin nimmt ihn direkt ins Visier und schießt einen Pfeil, der ihn ins Bein trifft. Der Anführer zeigt keinerlei Schmerzreaktion. Und nun haben sie ihren Aufenthaltsort verraten.
Der Anführer ruft Befehle und sofort regnet ein Pfeilhagel auf Quoth, Martin und Tempi herab. Mit dem Bogen des Wachpostens und Sympathie gelingt es Quoth, die Bögen der Banditen zu zerstören. Der Regen fällt inzwischen in Strömen und ein gewaltiges Gewitter bricht los. Quoth ist am Ende seiner Kräfte, da er die ganze Zeit sein eigenes Blut als Energiequelle genutzt hat und steht kurz davor, in Schock zu fallen. Da kommt ihm eine letzte wahnwitzige Idee. Er befiehlt Martin, einen Pfeil auf die große Eiche in der Mitte des Lagers zu schießen. Mit dem letzten Rest seiner Kraft stellt Quoth eine Verbindung zwischen diesem Pfeil und einem weiteren von Martin her und lässt einen Blitz in die Eiche einschlagen. Dann wird alles schwarz.
Kapitel 92. Taborlin der Große. Quoth erwacht warm und trocken in der Dunkelheit, hört Martin und Dayden sprechen. Martin versichert Dayden, dass Quoth sämtliche Banditen allein getötet und den Blitz vom Himmel geholt habe. Wie ein Gott, wie Taborlin der Große. Mit einem Lächeln fällt Quoth wieder in tiefen Schlaf.
Mist, ich hatte so eine gute Überleitung, aber ich habe sie wieder vergessen.
Das macht nicht. Ich habe eine Frage zu deiner Zusammenfassung, weil in Kapitel 92 steht bei mir dauernd Dayden. Und ich habe mich gewundert und gedacht, das ist vielleicht Daydens hässlicherer Zwillingsbruder. Dannen.
Ja.
Das ist gar nicht Dayden.
Das ist ein Fehler.
Oder ist es falsch? Ist es
das
Fehler?
Ist ein Fehler.
Da kommt, das wäre ja verrückt.
Krass. Und der Fehler ist scheinbar in beiden Versionen drin.
Es ist ein bisschen wie Pregnant. Ja, vielleicht ist es einfach jemand anderes.
Jocham. Wolfchen.
Patrick, hast du verkackt?
Wer hat hier den schwarzen
wer
Peter?
War's? Ja, wir sollten mit nackten Fingern aufeinander zeigen im Unterding.
Das machen wir.
Im Unterding. Tauschen und austauschen.
Der perfekte Podcast beginnt im Unterding. Hier gibt es allerlei Off-Topic zu entdecken. Wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Aber alles ganz gemütlich. Und ich frage dich, Natalie, hast du mir denn heute was mitgebracht?
Nur Schuld, Scham und alles Negative. Und du so?
Ich habe dir, da das ja jetzt das können wir schon mal sagen, die letzte Folge in diesem Jahr sein wird, dreierlei mitgebracht.
Oh, ja, das ist schön.
Und zwar ein eisernes Kästchen, einen Ausblick und ganz viele Süßigkeiten, Nathalie.
Ich nehme das eiserne Kästchen für 25 und beende meinen Zug. Ja.
Du rüttelst an diesem eisernen Kästchen und plötzlich beginnt eine Musik. Und nun kannst du das eiserne Kästchen öffnen und es ist natürlich nichts drin, Nathalie. Das Taborlins Amulett konntest du wieder nicht
ergattern. Ich war so close und Mann, und ich weiß, dass ich noch gesagt habe, ich finde, das ist die lämste Sache und deswegen nehme ich es nicht. Und ich müsste aber die lämste Sache nehmen. Ja. Fuck it. Warum? Warum hört ihr mir überhaupt noch zu? Es tut mir so leid. Ich hätte es wissen müssen.
Aber es war auch wirklich fies von mir diesmal gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Oh. Dir wird ja auch aufgefallen sein beim Lesen des Kapitels, dass das nur eine ganz kleine Nebensächlichkeit ist.
Du, also erstmal dachte ich, ich lese das falsche Kapitel. Vielleicht lade ich diese Reaktion wirklich hoch. Weil ich war so, okay, niemand schlägt uns anscheinend auf den Hinterkopf. Die vierte Variante ist raus. Ich habe eine kleine Chance. Dann dachte ich so, okay, da ist ein großes Zelt in der Mitte. Da ist bestimmt Melu und Legolas drin. Keine Frauen werden bis jetzt erwähnt. Ja, es war ein Trip der Gefühle.
Ich habe es natürlich viel spannender geschrieben, als es dann eigentlich im Kapitel ist, wie wir später im Steinernen Herzen noch betrachten werden. Übrigens, Quoth war hier sehr, sehr, sehr tief im Steinernen Herzen.
Sehr tief
drin. Als wir es jemals waren. Ja. Aber ja, so ist das nun mal. Aber wir haben uns trotzdem überlegt, liebe Fantasy-Füchse da draußen, dass wir wie immer einen Niederlage-Roman Trostpreis verschicken
werden. Weil
doch
Weihnachten ist. Ja, ob der jemals zu Weihnachten ankommt, weiß man jetzt auch nicht so genau, ne? Aber wir sagen ja nicht, welches Weihnachten.
Und es ist ein Buch, das inhaltlich ziemlich nah an Quoth dran ist, denn eine der Inspirationen für Quoth und die fahrenden Truppen war tatsächlich Till Eulenspiegel. Und wir haben uns überlegt, dass wir von Daniel Kehlmann den Roman Till diesmal verlosen werden.
Es ist ein hervorragendes Buch, was Mauri auch schon mal erwähnt hat. Ich weiß, dass es hervorragend ist, weil er es auch mir gegenüber sehr häufig erwähnt und empfohlen hat. Und ich habe es natürlich noch nicht gelesen, weil was wäre denn unsere ganze Dynamik, wenn ich damit auf einmal anfangen würde?
Und Fun Fact, Nathalie und ich hatten mal die Überlegung, um Till Eulenspiegel ein Musical zu schreiben. Und das war eine der Recherche-Romane, die ich Nathalie in die Nase gedrückt habe.
Ja, weil der Mauri so gerne Regie führen wollte. Also, wenn unter euch ein paar schaustellende Schauspieler sind, die Bock haben, sowas mal auf die Beine zu stellen. Wir wohnen alle nicht in Reichweite, von daher können wir uns das leider abschminken, wie Till Eulenspiegel sein Gesicht.
Ganz genau. Und Christoph Stöber hätte auch Lust gehabt, die Musik dafür zu schreiben. Das wäre doch eigentlich nicht...
Guck mal.
Ja.
Vielleicht ist das ja so ein Spin-off irgendwann aus diesem Podcast hier.
Ich hätte auch wirklich Lust, unseren YouTube-Reaction-Channel zu machen, wie wir auf Reactors reacten. Hätte ich große Lust drauf, aber uns fehlt einfach tatsächlich so ein bisschen die Zeit im Leben.
Ja, keine Körper, wie das die coolen Kids sagen, ne?
Doof
hier im Alpha will.
Und dann muss man gegeneinander aufwiegen, dass man Hobbys nicht monetarisieren will, weil es dann vielleicht keinen Spaß mehr macht und Pflicht wird. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn uns aber nicht jemand Geld in den Rachen wirft, dann müssen wir unsere Jobs alle behalten und dann können wir sowas Cooles halt nicht machen.
Was true ist, ja.
Ja.
Wir brauchen einen Lord Esche.
Oh, das wäre nice. Ein Sugar Daddy
also
nennt man das.
On the
hier
other
in
side.
Welt.
Vielleicht wäre jetzt auch ein Lord Esche genau nicht nice, nachdem wir mehrfach besprochen haben, Was ein Arschloch er vermutlich ist.
Ja, ich habe dir aber ja auch noch mehr Sachen mitgebracht, Nathalie. Also,
ja, ich würde sagen, wir verlosen aber dann doch mal, Till.
Ja, du hast recht. Ja. Dann hast du die Schüssel vorbereitet mit
den
Namen.
Ich habe die Schüssel mit den wunderbaren Knisterzetteln. Knister, Knister. Und daraus ziehen wir jetzt einen oder eine glückliche Gewinnerin. Wer wird es diesmal sein? Es sind Namen, die ich mal wieder nicht so richtig aussprechen kann dabei. Ich hoffe das Beste und ihr wahrscheinlich auch. Mauri, bist du gespannt?
Ich bin richtig gespannt, wie ein Flitzebogen. Okay. Wie einer von Martinsbögen.
Ich habe einen Zettel in der Hand und es ist, Trommelwirbel, die gute Nadine. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du bist jetzt stolze Besitzerin des wunderbaren Buches Till von, wie ist der Mann nochmal?
Daniel Kehlmann. Und jetzt musst du auch noch was leisten und zwar auf uns zukommen.
Genau, bitte
schreib. Und uns deine Adresse schicken.
Schreib uns einfach eine DM bei Instagram mit deinem Namen, dem kompletten und deiner Adresse, so dass wir dir das Buch dann gegebenenfalls zusenden.
Toll, herzlichen Glückwunsch. Frohe Festtage.
Herzlichen Glückwunsch.
Schön, dass eine weitere Person dieses Jahr mit einem Buch, ich sag dieses Jahr, lol, es wird vermutlich nicht mehr dieses Jahr sein, aber bald den Ausblick auf ein neues Buch hat. So, und das ist eine fantastische Überleitung zu meinem nächsten
Schwan.
So, um den Hype nämlich aufrechtzuerhalten, Nathalie, habe ich dir als Ausblick und als Manifestation für 2026 drei bestätigte Dinge mitgebracht, die im dritten Teil vorkommen sollen, laut Rotfuß.
Laut Rotfuß himself?
Laut Rotfuß himself.
Hast du die Handynummer? Ich habe nämlich einige Beschwerden an den guten Mann zu richten.
Ja. Nee, der hat seinerzeit, als der Hype noch ziemlich groß war, oft Streams gemacht auf Twitch und so.
Oh.
Und dann hat er irgendwann aufgehört, weil es ihn abgefuckt hat, dass immer Leute gefragt haben, wann kommt denn jetzt das dritte Buch?
Das verstehe ich sehr gut. On the other
side. Ich verstehe das auch sehr gut.
Selber
schuld. Ich verstehe beide Seiten sehr gut.
Ja.
Also, wir werden im dritten Buch, ich habe extra Dinge genommen, die eigentlich nicht wirklich was spoilern, aber die uns vielleicht so ein bisschen Ruhe geben.
Ja.
Erstens, das Buch wird erzählen, wie Bust und Quoth sich kennengelernt haben.
Okay.
Herzlichen Glückwunsch.
Thanks, I guess.
Zweitens, wir werden erfahren, was Elthe bedeutet. Wir kennen jetzt schon Elie und Rela und dann erfahren wir auch Elthe.
Vielleicht
seit neuestem
ist
meine Theorie ja zuhörender. Ja.
Also meine ist, dass es einfach Elfe ist, aber jemand lispelt ganz doll.
Und die dritte Sache ist, dass es mehr als drei Orte geben wird, die wir bereisen, die wir bisher noch nie gesehen haben.
Okay, ich sage das Shadow Realm of Bust hinter dem Portal, wo der Drakus rauskommt.
Mhm.
Und was ist mit der Tür? Whatever hinter
mit der
Tür steinernen ist.
Tür.
Es kann aber natürlich auch sein, dass das Shadow Realm ist. Oder Ill.
Willst du wissen, wie der dritte Teil heißt?
Ja.
The Doors of Stone.
Ah, das ist überraschend.
Ja. Ich denke mal, wir können uns darauf einigen, dass damit die
Steinportale genannt sind. Ja.
Ist entweder die Steinportale selber, ne? Oder, warte mal, die Tür, ist das nicht auch eine steinerne Tür in der Bibliothek mit den Kupferplatten?
Ich weiß immer, ist das eine steinerne Tür mit Kupferplatten oder sind die Kupferplatten einfach aneinander gedengelt? I don't know.
Ja. Wir werden sehen.
Falls du wieder mit dem telefonierst, kannst du ihn ja fragen.
Naja, geht runter wie Zucker. Wie und zwar auch ganz viele Süßigkeiten.
Wie Honig, sagt man. Zucker geht nicht runter. Da geht mein Zucker rauf.
Also da steckt auf jeden Fall ganz viel Karies drin.
Okay.
Es haben ja letzte Woche alle ihr Spotify Wrapped, Unwrapped. Wie heißt das? Wrapped?
Ja, Wrapped. Wie ein guter Taco.
Ah, dann verstehe ich jetzt auch den Wortwitz. Mitgebracht. Und weißt du, was es jetzt auch gibt, Nathalie?
Es ist das, was ich dir gezeigt habe. Oha! Okay. Crazy.
Es gibt jetzt Candy Crush Unwrapped.
Crazy, ja, ja.
Und ich habe dir meins mitgebracht, nur um euch allen zu zeigen, auf welchem Level der Sucht ich mich befinde.
Ja, so, ja.
Ich habe nämlich dieses Jahr 1863 Level geschafft. Davon war das schwerste Level 4310.
Nice.
Wobei ich nochmal betonen muss, dass ich meinen ursprünglichen Candy Crush Account, wo ich schon bei Level 6000 leider beim letzten Handy-Change verloren habe.
Okay, aber ist es Candy Crush oder ist es Candy Crush Soda-Saga?
Nein, normales Candy Crush,
oha,
nicht Soda-Saga.
Okay.
Und ich habe insgesamt 1.311.582 Süßigkeiten gesammelt.
Nice! Ich bin sehr stolz auf dich.
Das freut mich. Ich habe ja auch sonst irgendwie nichts vorzuweisen im Leben.
Ich muss sagen, das ist ja sehr erbaulich. Und ich finde eigentlich sehr cool, dass alle möglichen Leute auf diesen Trend aufspringen, so die Raps zu machen. Und ich habe dir, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, auch ein Reel dazu gesehen, weil jemand bei Instagram gesagt hat, Spotify, cool, aber guck mal in deinen Sparkassen-Rap. Und tatsächlich gibt es da auch so eine Zusammenfassung unter Profil und dann irgendwie Rückblick. Oh, und ich habe es gemacht und es war sehr, sehr traurig. Steht da so, du bist ein Eichhörnchen, weil du alles, was du siehst, mitnehmen willst. Und ich dachte mir, und dann steht da, wie viel Rücklage ich bilden sollte und verdreifachen sollte, um gut aufgestellt zu sein. Und vielleicht weine ich über die Ferien.
Zu Recht, muss man dazu sagen.
Ja.
Ach, schön. Aber was hast du mir denn jetzt mitgebracht, Nathalie?
Ich habe dir mitgebracht einen guten Rat, Süßigkeiten und einen Ausblick, Maurizio.
Wow, das ist ja fast wie ein Spiegel.
Ja.
Was steckt denn da alles drin?
Also in den Süßigkeiten stecken mal wieder jede Menge Kommentare und nette Nachrichten von unserer Fanbase, von den Fanbase-Füchsen da draußen. Und ihr habt natürlich auch ganz fleißig, natürlich nur um zu gewinnen, aber unsere Dinge kommentiert. Und ich fand sehr süß, wie ihr versucht habt, mich nicht zu spoilern. Und dass auch sehr viele von meiner Idee, dass das Lager so aussieht wie bei seinen Eltern, sehr fasziniert waren. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben in meiner Journey, damit übereinzukommen, dass ich wieder verkackt habe. Es tut mir immer noch
das
sehr leid.
Das geht runter wie Zucker.
Das geht runter wie Zucker. Dann, was mich aber wieder gepusht hat, war, dass, lieber Maurizio, Lara Croft zurückkommt. Gleich doppelt.
Oh, ich hab's gesehen.
Was hast du gesehen?
Nur einen kurzen Clip. Nur einen kurzen Clip gesehen, wo sie so ein Rückwärtssalto
denn
macht.
Denn ich bin hyped AF, weil es passieren zwei Dinge. Und bei dem einen war ich hyped, aber auch ein bisschen skeptisch. Und bei dem anderen bin ich skeptisch, aber auch ein bisschen hyped. Weil wir kriegen zwei Spiele. Wir kriegen einmal, ich glaube, Legends of Atlantis, was wiederum ein Remake vom allerersten Teil ist. Das ist jetzt irgendwie das fünfte Mal, dass dieses Spiel geremaked wurde. Aber mit dem neuen Look einer vereinten Lara Croft aus allen verschiedenen Lara Croft-Teilen. She looks amazing. Es ist mir ein bisschen bunt, aber weißt du, der erste Teil ist halt auch genial. Damit kann man nichts falsch machen. Und darauf wird dann wieder eine neue Spielereihe aufgebaut mit, ich glaube, Catalyst heißt das Game, was dann kommt, wo es auch wieder diese Lara ist. Also die Survivor-Lara, die quasi jetzt endlich mal cool geworden ist und die jetzt Dinge tut, wie sie das immer machen sollte. Und ich als eingefleischter Fan bin da natürlich ganz überrascht. Ich habe dir auf jeden Fall auch so eine Drag Queen geschickt, die ganz viel Lara Croft Content macht. Und sie, wirklich, es ist crazy, wie das einfach am nächsten dran ist von allem, was ich jemals zu Tomb Raider gesehen habe.
Ja.
Das macht mich natürlich auch sehr, sehr glücklich. Und dann dachte ich natürlich, okay, der arme Mauri schwebt ja in latenter Lebensgefahr, immer. Und ich möchte ja auch nicht, dass unseren Fantasy-Füchsen etwas passiert. Deswegen, Maurizio, was machst du, wenn Gewitter kommt?
Du hast schon zweimal meinen ganzen Namen gesagt.
Ja, Heute ist eine ernste Folge.
Ich denke schon, meine Mutter springt gleich aus der Ecke irgendwo. Meinen Laptop aus der Steckdose ziehen.
Ist da das?
Nicht unter einen Baum gehen. Und wenn ich draußen bin und ein Auto in der Nähe ist, dann da rein.
Das ist schon ein sehr, sehr guter Tipp. Tatsächlich habe ich nicht nachgeguckt, ob man tatsächlich noch alle Geräte ausschalten muss. Ich weiß, mein Vater hat das früher immer sehr, sehr häufig gemacht. Der kommt übrigens aus der Reha wieder zurück vor Weihnachten. Für alle, die es interessiert. Und ich weiß, dass das früher so ein richtiges Stressding war. Aber schaden kann es ja nicht, ne? Ansonsten hast du absolut recht. In ein Gebäude oder in ein Auto fliehen. Nicht zu Bäumen oder Anhöhen. Und wenn du einen Regenschirm in der Hand hast, gerade du als langer Lulatsch, weg damit. Dann
ja.
Keine feuchten Böden oder Wände anfassen, was ich sowieso ekelhaft finde. Also gut. Abstand zu anderen Menschen und deinem oder anderen Fahrrädern einhalten ist auch mein Lebensquote. Von daher mein Lebensquote.
Mach ich eh.
Ja. Ist auch gut. In die Hocke gehen und die Füße beisammen halten, also nicht hinlegen oder so, sondern so als Paket bitte, wenn du dich irgendwo zusammenkauerst, am besten in einer Kuhle. Und wenn du
und
zufällig gerade auf einem Boot bist, dann vom Mast entfernen und dich möglichst klein machen. Ja?
Ja.
Okay.
Ich glaube aber auch, wenn der Blitz dann in den Mast einschlägt und nicht in dir, hast du schlechte Karten.
Ich würde auch sagen, dass auf einem Boot sein einfach eine schlechte Idee ist.
Und da ist auch schwer mit nicht feuchte Sachen anfassen.
Ja,
absolut.
Weil da nur hotte Girlies um dich rum. Also und hotte ja. Boys wahrscheinlich. Nein, das Gute ist, dass du mit einem Boot nicht auf den Alpen bist, weil die in Bayern schlagen die Blitze einfach am häufigsten ein. 2024 waren es 56.664 Blitzeinschläge in Bayern.
Wow.
Die Blitzhauptstadt ist Rosenheim mit 2,98 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer.
Blitz unwrapped.
Blitz unwrapped, richtig. Ansonsten ist in Hamburg viel, aber meine fast Namensvetterin Hanna Hoffmann mit jeweils also Hanna mit einem N und Hofmann mit einem F macht mich wütend. Die sagt aber, naja gut, Bayern ist halt einfach sehr, sehr groß flächentechnisch und wir haben hier die Alpen, deswegen passiert das. Jetzt seid ihr blitzgescheit, wenn ihr das
ja.
alles wisst und beherzigt.
Das ist toll. Dann gehen wir doch jetzt blitzschnell
Oha.
Ins steinerne Herz.
Das steinerne Herz.
Analyse. Nun sind wir so tief im steinernen Herz, wie es Quoth in diesem Kapitel auch sein wird. Und das ist der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren. Und Nathalie, wie auch das Bermuda-Dreieck, dachte ich auch, dass Kugelblitze viel mehr Wichtigkeit in meinem Leben einnehmen
werden.
Das ist
einfach
Kind.
Derselbe Joke, den ich machen wollte. Aber ich glaube schon, also es werden immer noch relativ viele Leute getroffen, ne? Und auch, also, es brennt ja zwischendurch auch mal was ab.
Ja.
Auf der anderen Seite weiß ich nicht, was das Bermuda-Dreieck gerade macht. Also vielleicht gehen auch immer noch Leute verloren und ich weiß es einfach noch nicht. Gut, aber das und natürlich auch noch den hier, wie heißt das? Sand? Quicksand?
Achso, Treibsand.
Ich wollte gerade sagen, Schnellsand ist es nicht. Ja, das können wir alles in diese Rubrik packen.
Fata Morgana.
Oh ja.
Und auch Irrlichter in Sümpfen.
Wer weiß, was wir noch alles in diesen Büchern erleben werden. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt das große Gewitter. Thunderstorm bei Feuer, Donner und ein gespaltener Baum.
Blitz ist übrigens auch der Name des Hauptcharakters von Hell of a Boss, wo ich dich ja auch schon wieder zu gezwungen habe, dass du das unbedingt gucken musst, weil das ist der Spin-off von Haspin Hotel. Und ich finde den Hell of a Boss fast noch besser jetzt, muss ich sagen.
Blitzen,
aber auch nur, es ist einfach sehr, sehr gut.
Blitzen ist auch ein Rentier von Santas Schneemobil-Anhang. Und
ja.
alle Rentiere sind da eigentlich weiblich, weil nur die weiblichen Rentiere ihre Geweihe behalten und die immer mit Geweihen dargestellt sind. The more you know. Girl bosses.
Das wirft leider meine ganze sexy Fantasy von Santa und Rudolf über den Haufen, aber
Furry.
Das macht ja nichts.
Gut.
Flame, Thunder, Broken Tree.
Weißt du, wer auch nichts macht, sind Martin und Quoth, weil die jetzt sehen, fackeldudeldu, das Lager ist viel größer, als wir dachten.
Und es wird beschrieben wie eine Schüssel.
Ja.
Das finde ich lustig. Also es ist eine Schüssel, auf der einen Seite der Hügelkamm, auf dem wir kauern und ins Lager hinabblicken. Auf der anderen Seite eingeschlossen von einem Bach, in dem Tempi schon dutzende Male nackt gebadet hat.
Mm.
Und in der Mitte eine riesige, mächtige Eiche. Nicht Lord Esche, aber eine Eiche.
Aber wir wissen, dank irgendeiner Drei-Fragezeichen-Folge auch, Eichen sollst du meiden oder weichen, Buchen sollst du suchen. Ist das so ein Gewitterding? Warte, das guckt Recherche
also,
Nathalie nochmal nach.
If brown lay down, if black fight back, if white good night. Das habe ich mir noch gemerkt.
Eichen sollst
du
weichen.
Kannst du auch bei Gewitter machen.
Ja, althergebrachte Meinung von Blitzeinschlägen. So.
Oh. Das heißt,
dieser
das hat
Irrglaube
ja wieder Hand und Fuß.
Ja, jein. Dieser Irrglaube ist darauf zurückzuführen, dass man nach Gewitter nur selten Schäden an Buchen findet. Okay, da sind deine Irrlichter. Irrglaube.
Ja.
Gut.
Na gut.
Aber vielleicht wusste Patrick das auch nicht und dachte tatsächlich, okay, ja, Eichen sind auf jeden
Fall. Ich glaube, der Spruch funktioniert halt nur im Deutschen, muss ich ehrlich sagen, aber
Patrick Rotfuß hat aber doch auf jeden Fall Vorfahren, die mit Fanfaren solche Sachen erzählt haben.
Vermutlich.
Sag ich dir.
Ich würde das sagen, ja.
Ja.
So, und wir können sehen, das Lager ist umringt von Pfählen.
Mhm.
Nicht wie Buffy sie hat, sondern so dicke Holzpfähle, deren Funktion wir gleich noch rausfinden.
Mhm.
Und es gibt noch zwei so Feuergruben, große, die aber wegen des Wetters jetzt so ein bisschen runtergedimmt sind. Und im Schein von diesem Feuer können wir aber 6 Leute erkennen. Mindestens 6.
Ja,
da
wir
es
haben
aber auch 6
Zelte
gibt.
Genau. Und ein 7. rechteckiges Zelt, was fast schon so groß war wie ein kleiner Pavillon.
Pavillon ist auch seltsam modern, das Wort.
Sur le pont
Pavillon. Das würde ich
Pavillon.
Auch nicht vermuten.
Ich wusste nicht, dass es da tatsächlich Abstufungen gibt, dass ein Pavillon immer größer als ein Zelt ist und so weiter und so fort. Auch hier, ich meine, guck dir Harry Potter Zelte an. Aber, und Pavillon ist immer für mich offener an den Seiten gewesen. Oder anders gebaut als ein Zelt. Ich mache nur
ja,
Handbewegungen,
Pavillon ist
damit
für
du
mich
weißt, was ich meine.
Erstmal rechteckig und groß und
ja.
Ein Zelt ist für mich meistens
rechteckig und klein.
Dreieckig.
So.
Nee, wie nennt man das? Ein Dreieck, aber das Volumen davon. Also
ja,
ein rechteckiges Gefäß.
Ich weiß auch nicht. Das Zylinder, also zylinderförmig nur mit Dreiecken.
Ich erinnere mich auch an einen Spotify-Kommentar, wo jemand gesagt hat, armer Mauri, Nathalie, hört dir nie zu. Du hast gesagt, wir sind bei Folge 85, das ist 3/100, 3x25. Und das stimmt nicht. 3x25 ist 75. Aber wir sind sehr, 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 sehr schlecht in Mathe.
Aber
ich dachte immer bei Geometrie, weil das hatte so ein bisschen was mit Zeichnen zu tun, war ich eigentlich immer ganz gut.
Aber dann mache ich es doch richtig, wenn ich dir nicht zuhöre, oder?
Ja, besser ist das. Niemand sollte mir zuhören.
Gut.
Ich erzähle nur Unfug.
Ja, dann gehen wir mal direkt weiter.
Ja, deshalb, also anhand der Zelte vermutet Martin, dass es wahrscheinlich doppelt so viele Leute sein müssten, mindestens, weil pro Zelt 2 Mann.
So, es könnten aber auch noch mehr sein. Er meinte, in der Spitze könnten es fast 20 sein.
Ja, wenn in dem Pavillon zum Beispiel mehrere Leute schlafen, wovon ich aber ehrlich gesagt nicht ausgehen würde bei so,
ja,
also der Anführer hat mehr Privacy.
Du gehst aber auch von dir aus, weil du es hast, mit anderen Leuten in einem Zimmer zu schlafen.
I would never.
Ja.
Ich habe auch nur so eine romantische Vorstellung von Zelten und wenn ich es dann actually tue, hasse ich's.
Wir haben als Kinder häufiger draußen im Garten gezeltet. Was heißt häufiger? Ich bin immer nach den ersten 2 Stunden gegangen. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, ich glaube auch. Ich habe das aber ein paar Mal auch als Geburtstagsparty gemacht im Gartenzelten.
Oh, da wäre ich nicht gekommen.
Ich fand das geil in Verbindung mit so Dunkelverstecken und sowas.
Oh, ja. Ich mochte tatsächlich so, so Nachtwanderungen und sowas alles.
Ich weiß noch, das erste Mal, als ich das gemacht habe, haben mir meine Eltern zum Geburtstag, ich weiß nicht, ob ich diese Story auch schon mal erzählt habe, halt einen Schlafsack geschenkt. Mm. So einen ganz tollen Schlafsack und eine Isomatte. Und ich war fuchsteufelswild und habe geweint und war super sad, weil ich dachte, das ist doch, das war für mich das Äquivalent, als hätten die mir Kochtöpfe geschenkt, weil ich was zu essen haben wollte. Weißt du? Wo ich mir dachte so, ja, das ist eine Notwendigkeit, die ich eh gebraucht hätte, aber dafür verschwende ich doch keinen Geburtstagswunsch.
Boah, same but different story. Ich habe ja Fahrradfahren immer gehasst. Ich glaube, die Story habe ich auch schon erzählt. So
das
sehr.
Das ist die große KMP-Rapped-Folge.
Boah, wirklich, so sehr gehasst. Und dann habe ich mit 13, 14, glaube ich, nochmal, weißt du, haben sie gesagt, so aus. Ich glaube, das war nicht mal zum Geburtstag, das war aber so die ganze Zeit angekündigt, als wir haben voll das große, geile Geschenk für dich. Und ich habe es auf Ausflügen oder im Urlaub schon gehasst, wenn wir Fahrrad fahren mussten. Und dann stellen die mir ein Fahrrad dahin, ne? Boah, ich war so sauer, ich habe so geheult, ich war so ungrateful. Tja, weiß
ich habe dafür mein Fahrrad von meinem Kommunionsgeld kaufen müssen. Das ist auch nice, weil meine Eltern dann irgendwann gesagt haben, wir haben keinen Bock, dich immer überall hinzubringen.
Verstehe ich.
Du brauchst jetzt ein Fahrrad und dann musste ich das halt von meinem Kommunionsgeld kaufen, was im Vergleich zu meinen Freunden damals auch total mickrig war.
Ich wohne halt
aber
im Bergischen
Land. Aber gut, dafür
bin
ich dann danach direkt auch aus der Kirche ausgetreten.
Nice.
Mit 14 oder so.
Ich habe mir von meinem Konfirmationsgeld eine meiner ersten CDs wirklich gekauft und das, also die eigene, die ich quasi dann gekauft habe. Und das war Bela B. damals noch.
Wow.
Ja.
Krass.
Crazy.
Meine
shit.
Erste CD war Oops, I Did It Again von Britney Spears.
Aber
und da war
selber
ich, glaube ich, sechs oder so.
Gehabt?
Ja, selber gekauft. Nee, von meinem Taschengeld. Die hat, glaube ich, damals, wie viel hat so eine Maxi-CD gekostet? 4-5 Mark? I don't know.
You crazy girl. Aber ich meine, wir haben auch immer alles gebrannt, sind wir ehrlich.
Ja, das kam dann aber später bei uns, glaube ich. Also so, dass wir überhaupt Computer hatten und so, da war ich schon 10.
Ach, crazy, weil meinen ersten hatte ich tatsächlich mit 6 und da hatte ich nur Paint. Und das war die Geschichte, wo wir gerade bei unserem Rap sind, wo meine Schwester den Hintergrund auf Error geändert hat mit Paint und ich Panik bekommen habe und das Ding einfach 3 Wochen nicht mehr angeschaltet habe, weil ich dachte, ich hätte alles kaputt gemacht.
Nee, ich hatte so einen Kinderlaptop, der hatte als Maus so eine Kugel. Und damit konnte man so ein Autorennenspiel spielen.
Oh, nice.
Das finde ich aber auch cool. Ja,
ja,
es weihnachtet sehr in dieser Folge. Also.
Wir überlegen, wie wir alle verbessern können im Lager. Und sie überlegen, welche Möglichkeiten wir haben. Und
es sind aber auf jeden Fall zu viele für einen direkten Angriff. Da sind sie sich beide einig.
Wir brauchen irgendwie Dayton und Hespe, beziehungsweise wir sollten uns am besten irgendwie einen neuen Plan machen, ist der Plan.
So, Dayton und Hespe sollten ja den allen folgen. Die sind jetzt aber schon ein paar Minuten da. Das heißt, die schätzen, 5 Minuten entfernt sind Dayton und Hespe noch. Mhm. Martin geht also zurück, um die zu holen. Währenddessen überlegt Quoth mit Tempi, gut, wir greifen die an, dann rennen wir weg, weil wir haben ja das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Und dann warten wir, verstecken uns, überraschen sie nochmal und bringen dann den Rest um. Das dauert zwar etwas länger als gehofft, aber wir haben ja jetzt keine andere Wahl.
Yes.
Dann kommt aber auch schon der panische Martin wieder zurückgerannt.
Der panische Martin. Man kennt ihn.
Ja.
Schniefe Martin.
Gibt es nicht auch in der Gegenwart den Crazy Martin?
Ist er nicht tot jetzt?
Ich glaube, der Crazy Martin mit I, den gab es auch.
Ach so,
in hier Gasthaus zum Wegstein.
Wo alle
also
gesagt haben,
sprechen
ich will nicht,
wir.
Ja, ich will nicht, dass die mich so sehen, wie sie Crazy Martin sehen.
Genau, wenn wir uns jetzt alle mit einer Eisenstange bewaffnen.
Ja, safe.
Naja, hier haben wir den panischen Martin mit E. Der sagt, oh, ich kann sie nicht finden. Ich schätze, sie sind den falschen Spuren gefolgt im Dunkeln. Schiert.
Und Quoth, so, kein Problem, time to voodoo, ich werde sie finden mit meiner Wachspuppe. Aber.
Und dann hört man aber auch schon den Schrei von Dayton.
Yes. Da grinst du sehr fröhlich auf, als du das sagtest.
Ja, zu Recht, oder?
Ja, schon.
Aber Spoiler Alert, Dayton passiert scheinbar nichts. Aber die Banditen entdecken ihn und sofort, das finde ich auch sehr schön hier, wie wie ein Hornissennest, in das man gestochen hat, strömen plötzlich alle Banditen raus. Und jetzt erfahren wir auch, wofür das Pfähle sind. Und zwar holen die jetzt so Bretter raus und damit bauen die jetzt um das Lager herum eine kleine Festung auf.
Das ist schon auch super smart, muss man sagen, ne?
Aber warum ist es überhaupt nicht aufgebaut die ganze Zeit? Das verstehe ich nicht. Warum erst im Falle des Falles?
Ich meine, so haben sie natürlich die Pfahl, was sie machen oder nicht, ne?
Vielleicht wollten sie auch nicht, dass das Holz durchweicht.
Sie sind einfach noch nicht dazu gekommen. Sie haben gesagt, mache ich später. Alle haben eine ADHS und prokrastinieren.
Was ich fair finde.
Sie mussten erst noch Holz hacken.
Ja, auf jeden Fall ist jetzt klar, Martin ist jetzt unbrauchbar geworden, weil mit seinem Bogen kann er jetzt kaum noch was ausrichten. Ja. Er kann jetzt nicht mehr gut auf die herabschießen.
So wie viele Berufe jetzt mit KI. Guck mal, zack. Einfach nochmal zeitkritische Themen mit
Meine Waschmaschine mit KI allerdings nimmt mir einiges an Arbeit
ab. Ich wünschte, sie würde wie GLaDOS dich auch noch gleichzeitig beleidigen.
Ja, so sie scannt so meine Wäsche und sagt dann,
Du siehst so gesund aus.
Ja, das sage nicht ich. Das steht in deiner Akte. Ja.
Nice. Ja, also wir joken hier, aber es ist eine bitter ernste Sache, muss man sagen.
Bitter ernst, geht gar nicht runter wie Zucker.
Das ist auch echt besonders schlimm.
Das streut sich wie Salz in die Augen. Oder Salz in eine Wunde.
Salz in die Augen.
Und das ist aber auch so, ich bringe auch ständig diese, wenn man sich alle KMP-Folgen anhört, dann habe ich, glaube ich, so häufig Redewendungen falsch gesagt, wie kein zweiter. Naja, Quoth greift irgendwann aus Versehen in was Weiches. Wir kennen alle, wenn das passiert, wenn man aus Versehen in was Weiches greift oder tritt, was man nicht erwartet. Und es ist der Tote. Das ist ja besonders unangenehm, den Martin vorhin noch getötet hat, den Wachposten.
Ich finde es sehr, sehr nett von Quoth. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Tempia meinte, hallo, das da hinten ist mein Toter. Dass Quoth jetzt fragt, darf ich deinen Toten verwenden, Martin?
Das macht er, glaube ich, das ist seine Art von Humor, würde ich mal sagen.
Ah ja, okay. It's giving das Game Limbo, wo man ja auch so Kinderleichen vor sich herzerren muss. Ist sehr viel furchteinflößender, als man denkt, aber okay.
Oh, was ich auch ganz, ganz doll gehasst habe, wer denkt sich sowas überhaupt aus, ist dieses die menschliche Schubkarre. Weißt du? Wo du jemanden so. Das ist so wahnsinnig
dafür
anstrengend. Als Kind
so,
war ich so ein
ja.
Pudding.
Ich habe auch noch sehr kurze Arme und Beine. Das ist not fun.
Ich habe auf jeden Fall immer bei sowas verloren. Und ich habe es auch einfach gehasst. Ich hatte gar keinen Spaß bei irgendwelchen sportlichen Betätigungen schon als kleines Kind.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist Quoth jetzt auch ganz, 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 ganz tief im Stein in den Herzen, weil der hat jetzt was ganz Morbides vor. Wie ihr schon in der Zusammenfassung gehört habt, stellt er nämlich jetzt eine Verbindung zwischen diesem toten Banditen und allen Banditen unten her. Eine sympathetische. Er hat zwar keine Energiequelle, aber er hat ja die Wärme seines eigenen Blutes. Total toll.
Ich finde ein bisschen crazy, dass das geht. Also ich meine, Menschen sind natürlich sehr ähnlich, ne? Aber ist halt trotzdem auch crazy.
Ja, ist es crazy. Es macht auch nicht so hundertprozentig Sinn. Ja. Aber es ist halt irgendwie, einer ist stellvertretend für das Ganze. I don't know.
Ja, aber dann könntest du, also geht das auch mit Lebenden zu anderen Lebenden? Oh, what? Warum ist das in der Pornoindustrie da noch nicht angekommen? So viele Fragen. Aber er sagt vorher auf jeden Fall, ein geschulter Arkanist hätte in einer solchen Lage imstande sein müssen, das Blatt zu wenden. Also er macht sich erst selber ein bisschen fertig, weil er sagt, du Dover, zurück in den Pullover, du kannst gar nichts. Und jetzt zwingt er sich selber aufzusteigen und Stress zu machen. Und das ist wirklich gruesome. Also sollte es Filme dazu geben. Wir hatten diese Szene mit den Eltern, wo ich mir nachher dachte, okay, vielleicht sieht, wenn alle tot sind, nachher das Lager schon auch so ein bisschen so aus. Und eigentlich hätte ich die Jubiläumsausgabe damit schon verdient. Mhm. Wir hatten in dem ersten Band auch die ganze Geschichte mit dem Drakus. Die war natürlich auch irgendwie actiongeladen. Vor allen Dingen dann in der Stadt mit der Kirche und dem Kreuz. Und hast du nicht gesehen, da mit dem Rad. Aber das ist ja jetzt wirklich Abschlachten.
Das ist richtig doll Abschlachten. Ich habe auch gerade gedacht, der Tote fungiert hier quasi als Wachspuppe. Mhm. Und wahrscheinlich geht Quoth einfach, der weiß gar nicht, wen er jetzt trifft, aber er geht einfach davon aus, dass alle Banditen irgendwie Partikel, Haare, Schmutz oder sowas auf diesem Toten vielleicht hinterlassen haben.
Ey, der hat zumindest Glück, dass er nicht so Friendly Fire-mäßig aus Versehen Martin getroffen hat, weißt du? So,
wenn das stimmt. Das stimmt. Naja. Aber ich glaube, die erklären auch irgendwann mal, erklären Sim und Will, als Dana wissen will, wie Sympathie erklärt, dass das Ala quasi den Fokus vorgibt. Mm. Und dann nimmt er ein Messer und fängt an, wilde Schnitzereien in den Toten zu machen.
In die Niere und so. Zack, richtig zack. Unangenehm.
Und unten im Lager kann man dann beobachten, wie reihenweise die Leute voodoo-mäßig umfallen.
Das würde mich schon ängstigen, wenn ich Bandit wäre.
Das erinnert mich an verschiedene Horrorfilme. Den letzten, den ich gesehen habe, war, wie hieß der nochmal, wo alle plötzlich irgendwie was Schlimmes in den Augen haben, so eine ansteckende Krankheit.
Ja, bin ich kein Fan von.
Denken die da und dann werden die irre und dann fangen die an, Kannibalen zu werden. Und alle Leute zu töten und so. Naja, wild. Und die Leute geraten dann auch komplett in Panik, natürlich. Mhm. Sie wissen ja auch überhaupt nicht, wo es herkommt. Und dann in diesem Chaos kommt der Anführer aus dem Pavillon
Milouin
gelaufen.
Leckless. Ja. So, es ist nicht so richtig, also doch, er sagt, es ist ein Mann, ne? Scheiße.
Ja. Er sagt, es ist ein Mann, aber es ist trotzdem nicht weiter spezifiziert. Und fairerweise muss man auch sagen, nicht der Mann selber kommt ihm merkwürdig bekannt vor. Er beschreibt hier, dass die Art, wie er sich bewegt, ihm wahnsinnig bekannt vorkommt.
Und es wird in dem Kapitel nicht mal, also weder in dem noch im nächsten Kapitel aufgelöst, wer es ist.
Nee, das erfahren wir nicht.
So, das sind ja mindestens 5 Dinge auf einmal, die mich wütend machen.
Ja, aber mein Satz stimmt oder bleibt bestehen. Er kommt ihm merkwürdig bekannt vor, aber bevor er rausfinden kann, wer es ist, sagt Martin schon, ich habe einen Fall auf ihn abgerichtet. Er schießt nicht einfach sofort, sondern er wartet auf Quoths Befehl. Mhm. Quoth sagt schieß und Martin schießt. Er trifft das Bein oder durchbohrt das Bein, zieht direkt einen zweiten. Aber was alle stutzig machen lässt oder kurz innehalten lässt, ist, dass der Anführer scheinbar überhaupt keinen Schmerzen verspürt.
Also erstmal, he got an arrow to the knee. Das möchten wir hier natürlich nicht verschweigen. Dann fragt man sich natürlich, warum spürt der Junge nichts? So.
Der ist einfach ganz, ganz tief, auch im steinernen Herzen. Oder auf Droge.
Oder auf Droge.
Oder ein Dämon.
Drakus, ja. Untoter. Halt, stopp, wir wissen, dass es Untote gibt. Aber
wissen
die sind
das?
Wahrscheinlich nicht Anführer. Ja, wir haben doch in der
Ach, hier, das ist ein Hauttänzer.
In der Spelunke ist doch der Hauttänzer am Abdancen gewesen.
Ja, ja, ja. Hast du recht. Ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall noch nicht, was mit dem Anführer ist. Er schaut jetzt auf den Pfeil und kann dann natürlich sagen, aus welcher Richtung der kam. Zeigt natürlich direkt in die Richtung. Und die Banditen fangen an, von ihrer Seite aus ganz viele Pfeile in diese Richtung abzuschießen. Es hagelt Pfeilspitzen. Quoth wünscht sich bestimmt schon wieder, er hätte seinen eigenen Pfeilfänger dabei.
Martin fängt an, vor sich hin zu brabbeln. Der Gute.
Ja, der betet jetzt.
Ja, großer Telu, steh mir bei, beschütze mich vor Dämonen und den finsteren Geschöpfen der Nacht. Ja, es funktioniert so semi-gut.
Das ist auch so ein bisschen, obwohl wir wussten nicht, ob Martin religiös ist vorher, oder? Ich finde es immer so.
Nicht so doll, ja.
Wenn dann Leute in der Not plötzlich doch anfangen zu beten.
Meine Stoßgebete kommen auch immer nur in Situationen, wo ich auch sage, okay, Bruder, du weißt, ich melde mich häufig nicht, aber jetzt wäre es schon gut.
Ja, und dann hat Quoth aber eine weitere fantastische Idee. Und zwar sagt er, Tempi, bringen wir mal den Bogen von dem Wachposten. Und jetzt verbindet er den Bogen natürlich mit allen anderen Bögen unten und lässt die Sehne schnappen. Und die Bögen unten gehen kaputt, alle bis auf einer.
Was auch kaputt geht, ist so ein bisschen der Quoth, weil der spürt den guten Binderfrost in sich hinaufkriechen.
Ja, der muss irgendwie zwischendurch, ich habe jetzt gerade vergessen, warum und wo genau, der muss das steinerne Herz kurz verlassen.
Mhm.
Und dann spürt er auch die ganzen Schmerzen und den Binderfrost und merkt auch so, ich bin am Ende. Also vielleicht bin ich eh schon fast tot eigentlich.
Yes.
Ich verfalle hier gleich in klinischen Schock, in Ohnmacht.
Ach so, ja, das ist, weil er, also er spürt den Binderfrost, als er das mit den Bögen macht. Und dann muss er sich aus dem Eisernherzen halt lösen. Und dann kommt halt der ganze Shit wieder auf ihn zu. Und
so.
Das ist Kacke für ihn. Aber Quoth Everdeen hat noch ein Ass im Ärmel.
Also mittlerweile regnet es nicht nur ganz doll in Strömen und gewittert, sondern es schlagen auch immer mal wieder, also man sieht Blitze und hört Donner grollen. Und da kommt Quoth natürlich die letzte fantastische Idee, dass er jetzt Martin sagt, schieß mal einen Pfeil in den Baum. Und der Anführer verschwindet noch, so viel hören wir noch oder lesen wir noch, dass der Anführer in seinem Pavillon wieder verschwindet. Und dann macht Quoth einen Joke, den ich nicht verstehe, wo er sagt, den würden nur andere Studierende der Universität wahrscheinlich verstehen. Ich weiß nicht, ob der im Deutschen auch kommt. Und zwar oben wie unten. Womit, glaube ich, so ein bisschen gemeint ist, dass Blitze ja nicht eigentlich nur von oben einschlagen, sondern auch von unten einschlagen. Korrekt?
Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht so ganz gerafft. Aber wenn man davon ausgeht, dass sie ja quasi auch einen Impact aus der Erde haben, dann würde ja auch die Leute, die drumherum stehen, ein kleines Problem hinkriegen, nicht wahr?
Und die haben ja auch alle feuchte Sachen angefasst.
So, nämlich. Hütet euch, Kids.
Ja, und sind ganz nah am Baum geblieben.
Ja.
Das olle Zelt, das hilft denen jetzt auch nicht weiter.
Nee, keine Autos in Sicht.
Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, ist das so, dass der Blitz quasi nicht von oben nach unten einschlägt, sondern eigentlich von unten angezogen wird.
Ach so, ja, makes sense.
So ist das irgendwie, keine Ahnung. Aber der Trick ist vermutlich, wir erfahren es hier nicht so ganz, Quoth, also Martin schießt seinen Pfeil in den Baum, Quoth nimmt sich noch einen anderen Pfeil von Martin, verbindet die beiden Pfeile und aus irgendwie lässt er jetzt den Blitz in diesen Pfeil beziehungsweise in den Baum dann einschlagen.
Das heißt, er muss ja quasi den Blitz in seinen Pfeil einschlagen lassen und transferiert quasi die Energy, die Energiequellen dann in den Baum, right?
Irgendwie so? Keine
so
Ahnung.
So hätte ich mir das gedacht. Martin ist auf jeden Fall sehr bestürzt davor und dabei und zieht ja auch die Leute leider an, weil sie hören, wie Martin betet. Er sagt nochmal, Imperials in Ordals und in Andans Namen, die möchte ich alle mit in meinen knusprigen, klebrigen, mit Zucker bestreuten Salzrucksack nehmen.
Yes.
Genau, und dann ist es halt wie bei Hunger Games auch. Quoth checkt, dass da irgendwie was abgegangen ist. Und dann kommt ohrenbetäubender Lärm, ein grellweißer Blitz. Er stürzt und ist dann ohnmächtig.
Yes. Die einzigen Sachen, die ich mir tatsächlich in diesem ganzen Kapitel unterstrichen habe, war nur das mit der Universität.
Mhm.
Weil der Satz ist im Englischen as above, so below, I shouted, making a joke only someone from the university could hope to understand. Und da musste ich einfach daran denken, dass wir letzte Folge noch darüber gesprochen haben, dass das Unterding die Ruinen einer alten Universität sind. Also
yeah.
So wie unten als auch oben. Ob da wirklich eine Doppeldeutigkeit ist, keine Ahnung. Aber ja.
Das habe ich eben auch gedacht und gleichzeitig dachte ich, aber das wissen ja anscheinend gar nicht so viele. Aber egal. That's what we think.
Ja, deswegen glaube ich, ist es doch so ein Physik-Joke.
Mhm.
Von wegen, haha, der Blitz schlägt von unten auch ein. Keine Ahnung. So, Kapitel 92 und eine halbe Seite und damit das allerletzte Kapitel in Teil 1 in der deutschen Fassung.
Yes.
Taborlin der Große.
Und das Kapitel erklärt vieles zu dem, was du auch schon denkst. Quoth wacht auf. Ihm war warm und seine Kleider waren trocken. Und es war dunkel. Erstmal jetzt kein schlimmer Zustand, würde man behaupten.
Nee, Quoth ist nicht gestorben. Er lebt offensichtlich noch. Das wissen aber, glaube ich, Martin und Dayden in dem Moment noch nicht so zu 100%. Die reden und Quoth kann nur Martins Antworten verstehen.
Aber es ist, wir haben auf jeden Fall jetzt verifiziert, dass es Dayden ist, ja? Und dass es nicht ein anderer Mann ist, der anders heißt.
Ja, das ist ein Fehler. Okay. Das ist ein Druckfehler im Buch, was ich crazy finde, aber es ist auf jeden Fall Dayden.
Ich habe so viele Theorien darüber jetzt für das Stein, also das kreiselnde Blatt gehabt. Weil offensichtlich ist es der Zwillingsbruder von Dayden, der im Banditenlager gearbeitet hat. Und jetzt,
er nennt ihn sogar Dan, ne? Also ja. Die Abkürzung, Spitznamen, hä, das ist so komisch.
Also warte, wir haben Dannen. Wieso meinst du Abkürzung?
You said I won't never say Dan. I swear to God I won't. Also Martin nennt Dayden hier Dan. D-E-N.
Ach so, ja, weil bei mir steht halt Dannen. Ich schwöre zu Gott, dass ich es nicht tun werde. Ich will nicht dran denken.
Leave off Dan. Nee, er nennt ihn immer Dan. Vielleicht ist das, Jocha, vielleicht ist das der Übersetzungsfehler, dass hier der Spitzname von Martin für Dayden Dan ist und die deswegen Danen daraus gemacht haben. Warte, steht hier auch irgendwo Danen? Nee, stimmt. Im Englischen ist es nur Dan, nicht Danen.
Ja, vielleicht hat Jocham...
Hat gepennt. Hat sich gedacht, ja, war die ganze Zeit ja schon Danen.
Ja, irgendwie... Freunde, je mehr Köche, desto versüßter der Brei.
Auf jeden Fall ist es direkt danach wieder Dayden.
Okay. Ja, also weil bei mir steht in diesem ganzen Buch Dannen. Ich bin jetzt gespannt, was im zweiten Buch dann passiert.
Ja.
Es hatte so ein bisschen was von Pregannenand, weißt du?
Ja.
Okay, gut. Ja, das da muss ich nochmal das Kapitel irgendwie neu bewerten, denn dann ist Dayden auf jeden Fall nicht gestorben. Ich schätze mal Hesper auch nicht, aber das werden wir sehen. Und Dayden glaubt offensichtlich nicht, dass was passiert ist und was Martin ihm erzählt.
Yes, dann gehen wir doch jetzt rüber.
Ja, vielleicht sagen wir noch, das Kapitel heißt so, weil Martin natürlich ganz groß sagt: Ich glaube, er hat den Blitz vom Himmel geholt, wie ein Gott persönlich, wie Taborlin der Große dachte, Quoth, und schlief lächelnd ein.
Yes.
Ja.
Rüber gehen wir.
Kreiseln wir.
Das kreiselnde Blatt. Spekulationen.
Das kreiselnde Blatt, die Rubrik, in der die nichtsahnende Nathalie nun die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles in Teil 2 von Die Furcht des Weisen passieren könnte.
Joinks. Also erstmal hat ja Martin zu den Leuten da gebetet und das Gefolge von Telu hatte ich irgendwie nicht so richtig im Blick. Ich bin gespannt, ob die uns nochmal über den Weg laufen. Dann
Nina hat die mal genannt. Ah. Nina hat gesagt, sie hat ja ihr Bild, was sie von der Vase hat sie auf die Seiten von dem Buch des Weges geschrieben, hat aber aufgepasst, dass sie die Namen von den Engeln nicht auch mit wegkratzt. Und das waren diese Namen, die hier auch vorkommen.
Verstehe.
Ordan und Andan oder wie die heißen.
Ja, okay. Das halte ich mal im Hinterköpfchen. Ansonsten sind wir natürlich gespannt, wie jetzt diese kleine Schlacht da ausgegangen ist, ob alle Banditen hinüber sind, ob wir den Anführer irgendwie eventuell überwältigen konnten, die anderen. Also bei Quoth ist ja offensichtlich ohnmächtig geworden. Ob wir herausfinden, warum er Quoth so bekannt vorkam. Was ich mir gerade denke, also du hast ja eben treffend erwähnt, dass gar nicht der Mensch selber ihm bekannt vorkam, sondern wie er sich bewegt. Und ich habe gerade überlegt, welche Menschen kennen wir, die sich vielleicht anders bewegen als andere Menschen? Der Meier war ein bisschen verkrüppelt, aber der wird es nicht sein. Es könnte natürlich auch einer von dem Adem sein und er hat quasi Tempis Bewegungen in dem anderen Menschen erkannt. Das würde auch mit diesem Haut aus so und so und ich kann keinen Schmerz fühlen und quote, du solltest wissen, dass das nicht so ist. So, das würde halt da gut zusammenpassen, weil ich habe jetzt sonst wirklich niemanden, wo man irgendwie sagen würde, okay, wir hätten einen Mann schon mal getroffen, der irgendwie, weiß ich nicht, ein Hinkebein hat oder ähnliches.
So, jetzt gehen wir nochmal kurz in die Stelle.
Ja, vielleicht gucken wir uns auch das Ganze mal auf Englisch und auf Deutsch an.
Also, die Stelle ist, as I watched him stride across the encampment, so nennt Quoth, weil Camp ihm zu klein vorkommt, I was reminded of, something. He stood in plain view, not bothering to crouch behind one of the protective walls. He gestured to his man and something in that motion was terribly familiar.
Okay, wie er da vor meinen Augen durch das Lager marschierte, erinnerte er mich an jemanden. Ich konnte ihn deutlich sehen, da er sich nicht hinter dem Holzzaun versteckte. Er erteilte seinen Männern einen Befehl und machte dazu eine Handbewegung. Und etwas an dieser Bewegung kam mir schrecklich vertraut vor. Ich meine, could be trauma. Also es könnte natürlich auch auf einen der Chandrian hinweisen, wo man sagt, okay, ne, Cinder oder Co., weil er natürlich nicht sagt, wie der Mann aussieht.
Ja, er kann es ja auch nicht erkennen, so wie ich das verstanden habe. Der trägt ja so eine Tunika.
Ja, so, ne? Also hat er auch einen Helm auf, we don't know. Also es bleibt alles sehr vage. Ich meine, ich finde es natürlich spannend, dass es im Englischen remind me of something ist und nicht someone. Weißt du? Weil da hat man
nochmal
mehr...
Ich glaube, es ist halt auf die Bewegung bezogen im Englischen.
Aber es scheint ja eher so eine situative Geschichte zu sein, als dass jemand sagt, okay, ne, seine Gesichtszüge erinnern mich, der sieht doch genau aus wie Angelina Jolie.
Ja, im Englischen sagt er halt, wie er da umherlief, das erinnerte mich an etwas.
Genau. Im Deutschen haben sie an jemanden draus gemacht, aber es kann halt, wie gesagt, auch einfach nur eine Situation sein.
Dass er sich bewegt wie jemand anderes.
Genau.
In einer anderen Situation sich bewegt hat, ja. Könnte ja, dann so aber auch eigentlich basically jeder sein. Es könnte auch irgendwie Kilvin sein oder so, der sich auf eine besondere Art und Weise mal in der Fishery, wie heißt das nochmal, Werkstatt Dingens, bewegt hat, kurz bevor er da ohnmächtig wurde oder keine Ahnung, Fehler in den Flammen oder whatever.
Ja, ja, irgendwer, der sich bereit macht, den Namen von irgendwas zu sagen. A Banthi. Oder, weißt du, so. Das muss noch nicht heißen, dass das irgendwie ähnlich ist. Es kann natürlich, wie gesagt, also ein Adem, der einfach sich genauso fließend bewegt wie Tempi, wäre aber natürlich auch möglich, ne?
Ja.
Von daher, das bleibt noch so ein bisschen offen. Da habe ich jetzt keinen guten Anhaltspunkt. Und dann ist natürlich auch die Frage, warum ist Quoth warm und trocken? Haben die das Lager irgendwie eingenommen und sind da jetzt selber oder sind sie mit ihm wieder zurück oder in die nächste Stadt marschiert, ins nächste Dorf? Crosson? Who knows? Ne, wie lange ist Quoth jetzt schon ohnmächtig gewesen?
Das ist halt der Knackpunkt, ne? Kann ja sein, dass der schon Tage geschlafen hat.
Ja, ja, die Frage ist aber so ein bisschen... Also würde man das Gespräch so führen, wenn man es schon 100 Mal geführt hat?
Ja, wahrscheinlich nicht. Ist vermutlich noch nicht so viel Zeit vergangen. Vielleicht haben die Quoth jetzt quasi ins Lager gebracht.
Ja, in den Pavillon.
Und dann am Feuer trocknen lassen. Ja. Weißt du? Ihn gewärmt und trocknen lassen und wissen jetzt noch nicht, wird er überhaupt jemals wieder aufwachen? Aber vermutlich kann Martin Vitalfunktion checken. Und hat gemerkt, okay, der ist noch nicht tot.
Ja.
Aber vielleicht im Koma. So.
Ist auf jeden Fall ein spannender Cliffhanger natürlich für Ende des ersten Bandes, ne? Also es ist so ein bisschen Mid-Season-Finale im englischen Buch dann ja. Aber ist natürlich auch praktisch. Wahrscheinlich haben sie deswegen halt gesagt, okay, deswegen können wir es in 2 Bände machen. Weil sonst hättest du, also ich kenne andere lange Bücher, wo du nur sehr schlecht irgendwie so einen Absprung schaffst. Weil du kannst ja nicht am, also Ist ja ein bestehendes Buch. Du kannst ja nicht sagen, nur weil wir da jetzt gerne zwei draus machen wollen würden, fügen wir jetzt noch was ein oder so.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Länge geschuldet im Deutschen. Weil wenn man dann die gleiche Größe und Satzspiegel wie von dem ersten Band beibehalten möchte, dann wäre Band 2500 Extreme. Seiten lang oder
ja,
so
ja,
gewesen.
Aber also Rothfuss wird ja jetzt nicht diese Minischlacht da reingeschrieben haben, weil er wusste, dass die Deutschen die Bände teilen müssen. Ne? Also da haben die halt schon Glück gehabt, dass es irgendwo so einen guten Point gab.
Haben sie besonders Glück gehabt, weil die beide gleich teuer sind.
Ja, geschickt.
Geschickt.
Da ist der Kapitalismus eingeschlagen.
Das habe ich gesagt.
Wie ein Blitz. Guck, dann wachen wir doch zusammen im Knast auf.
Ja, ich denke, das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja.
In einer Parallelwelt sind wir schon längst im Knast.
Aber hoffentlich nicht im selben Raum. Weißt du, weil damit wir nicht im selben Raum schlafen müssen.
Nee, wir würden wahrscheinlich so immer mit so irgendwann, ich würde aufwachen in der Zelle und du würdest aufwachen und irgendwann würde ich hören, wie du irgendwie dich beschwerst. Und dann sage ich, Nathalie?
Dann haben wir so eine kleine
Klappe. Und dann schmieden wir einen Plan, wie wir ausbrechen können.
Wie wir uns mit Butter
einschmieren.
Ja, Entschuldigung.
Ein bisschen mehr Infos zu dieser Jax-Geschichte, beziehungsweise ich habe ja nochmal der Name des Windes gerade gehört. Mhm. Und ich schlafe ja immer dabei ein, aber ich habe extra nochmal jetzt mich gezwungen, die Stelle in dem Aeolien nochmal genauer hinzuhören.
Ja.
Damit wir da nochmal ein bisschen mehr philosophieren können. Und zwar habe ich gedacht, erstens kam mir der Gedanke, der ist ein bisschen unabhängig davon, dass dieser Mann in der Höhle, der Jax hilft, auch Puppet sein könnte. Weil
aha.
Puppet lebt in der Bibliothek.
Ja.
In diesem Raum.
Ja.
Irgendwie so abgeschottet und ist auch so ein bisschen weird und sagt, Quoth, du hast noch nicht richtig gelernt, du bist nur vom Rang her Rela, aber eigentlich bist du noch Elia. Und der kann so wahnsinnig gut beobachten und diese Puppen dann schnitzen. Und der weiß so viel und so und die gehen da immer alle hin, um sich einen Rat abzuholen. Deswegen insgesamt habe ich gedacht, das könnte auch Puppet sein.
Mhm. Ja, von Puppet müsste man eigentlich auch mal wieder was hören, ne? Also auch im dritten Teil. Vielleicht kommt er ja mit wieder dazu, wenn es um das Thema Elfe geht. Weil,
ich gehe
also
mal davon aus.
So Dinge oder so Personen wie Puppet und Auri, also da irgendwie eine Backstory. Also ich weiß, dass Rothfuss uns das nicht liefern muss. Das ist mein Entitlement, das haben zu wollen. Oh Gott, der wird einfach ganz viele Dinge nicht erklären und ich werde für immer unglücklich sein.
Wahrscheinlich lässt er sich ein bisschen offen, dass er noch ein paar Spin-off-Bände schreiben kann zu einzelnen Charakteren, so wie er es zu Auri und Bast gemacht hat.
Auch nicht dumm von seiner Seite
also,
aus.
Also, kurz bevor Quoth erzählt, dass er jetzt auf Denna trifft im Aeolien und die Geschichte richtig losgibt, haben wir noch ein Zwischenspiel, wo Quoth in Verzweiflung sich stürzt, weil er nicht weiß, wie er Denna beschreiben soll.
Mhm.
Und Bast sagt dann, ich habe sie auch einmal getroffen und sie hat unglaublich tolle Ohren.
Ja.
Sie hat richtig schöne Ohren. Und dann sagt der Chronist noch so, hä, wie kann denn jemand schöne Ohren haben? Und dann sagt Bast so, ja, sie hat vollkommene Ohren. Ich dachte, vielleicht kann Denna gut zuhören, weil dann gehen wir in die Geschichte und Quoth fragt, und dann gehen die so davon, also dann sprechen die über das Lied, Sir Savian, und dass Denna eingesprungen ist. Und dann sagt Denna so, ich dachte erst, du hast dich vertan, den Refrain nochmal zu spielen, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit einsteigst. Sagt Quoth, ja, ich habe gedacht, das ist das Aeolien und irgendwer wird hier schon einspringen. Und dann sagt Denna so, da hast du aber hochgepokert, weil ich hätte mich beinahe nicht getraut. Und dann sagt Quoth ganz bestürzt, hä, warum? Du hast doch eine wunderschöne Stimme. Und dann sagt Denna, ja, ich habe das Lied aber erst zweimal gehört. Und ich wusste nicht, ob ich mich noch richtig an die Melodie und an den Text komplett erinnere. Und dann sagt Quoth zu ihr, du hast ein unglaubliches Ohr, dass du das sofort hören konntest. Also Bast und Quoth sagen beide über Denna, dass sie unglaublich tolle Ohren hat, was irgendwie
vielleicht
so seltsam
ist. Vielleicht
ist
sie auch eine Elfe.
Dana ist auf jeden Fall eine Zuhörende. So, und was ich auch tatsächlich immer mal wieder vergesse, also Quoth geht, lockt Dana zu sich, ne? Frau Luna, sagen wir mal.
Ja.
Und was er dann aber nicht weiß, als er auf sie trifft im Aeolien, ist, dass sie mit jemandem da ist.
Mhm.
Und zwar mit Savoy.
Ah ja.
Dem reichen Bengel.
War das der Kantige?
Mit dem sich Quoth aber gut, nee, das ist nicht Kant Kiefer Kellen, sondern
so,
Savoy
ja. Obviously.
Ist einer von denen, die er als erstes kennenlernt. Der ist ein reicher Adliger, ich glaube aus Modek oder so. Und den lernt er zusammen mit Will und Manet kennen. Die essen zusammen und dann hat er so eine dramatische Szene und bla und Quoth fällt auf, dass er seine Ringe verkaufen musste, bla bla bla.
Ja.
Auf jeden Fall, Savoy, den findet der nicht kacke. Und der ist jetzt mit Dana da. Und dann gehen die zusammen zum Tisch und dann haben die am Tisch mit Savoy, das heißt, Quoth, da ist schon die erste Hürde, die Jax nicht hatte. Dana ist schon mit jemandem da. Das heißt, er konnte sie jetzt nicht einfach schnappen. Und dann haben die so ein neckisches Spiel mit ihren Namen. Weil Quoth befürchtet, dass Dana sich gar nicht daran erinnert, dass sie sich eigentlich schon mal kennengelernt haben. Und dann spielt er aber mit, weil er will sich nicht die Blöße geben. Und dann fragt er sie, was ist denn dein Name? Und dann sagt sie so, ahaha, ich weiß, dass man das nicht sagen darf. Was ist denn dein Name? Und Quoth sagt seinen Namen zuerst. Dann sagt er Quoth und flüstert es ihr ins Ohr. Und sie flüstert ihm ihren Namen ins Ohr. Sie sagt aber nicht Dana, sondern sie sagt Diane. In dem Moment. Und Diane.
Wieder wo?
Ja. Diane ist, Diana ist die römische Göttin des Mondes.
Ah, oh, Gott.
Und Diane ist quasi so abgeleitet. Das hatte ich irgendwann mal mitgebracht. Recherche Mauri hat das recherchiert. Und erst will sie aber, dass er ihren Namen errät. Und dann sagt sie, sagt er, vielleicht bist du ja Felurian. Da erfahren wir also, da hören wir das erste Mal den Namen Felurian. Naja, also das fand ich spannend, weil die das mit dem Namen haben und er ihr doch den Namen entlockt, sie ihm aber einen anderen Namen gibt. Also
ja,
sozusagen einen falschen Namen.
Da läuft wieder viel zusammen, ne? Auch mit Felurian, weil Felurian und Frau Mond und also das ist ja alles, dass das alles immer so in so Clustern auftaucht.
Ja. Und der Mann in der Geschichte sagt Quoth, ja, du solltest vorher sicherstellen, dass sie dich auch liebt. So, du solltest ihr zuhören und sie kennenlernen. Und dann gehen die irgendwann auf so einen 100.000 Jahre langen Spaziergang, wo er sie nach Hause bringt. Und dann sagt Dana, ja, ja, also dann sagt sie eben, natürlich erinnere ich mich an den Jungen, der zur Universität wollte, bla bla bla. Und er sagt dann irgendwann, so, wusstest du, dass es 7 Worte gibt, die eine Frau dazu bringen, sich in dich zu verlieben? Weil das hat er von Elodin gehört. Und dann sagt sie irgendwann später im Gespräch, du hast die Worte schon genannt. Und zwar, ich frage mich, was du hier machst. Und dann sagt Dana, ich habe mich schon immer gewusst, dass ich irgendwie nicht hierhin gehöre. Und damit war ich dein mit diesen Worten. Das heißt, es ist so ein bisschen twisted, aber gleichzeitig passt es auch, weil Dana, wenn sie wirklich der Mond ist und jetzt auf der Erde wandelt, natürlich sich fehl am Platze fühlt.
Und immer wieder verschwinden muss, ja, ja.
Und wenn Quoth dann sagt, ich frage mich, was du hier machst, dann ist es ja wieder das Gegensätzliche, weil Jax holt sie ja vom Himmel. Also vielleicht ist Quoth auch quasi der Antagonist von Jax oder bricht halt aus diesem Zirkel von, ich bin so unglücklich aus. Und bei der Szene mit dem Drakus, später im Buch, sagt Dana auch noch irgendwann, ja, ich glaube, ich hätte eigentlich vor langer Zeit schon sterben sollen. Und seitdem ist das alles hier irgendwie ein komischer Fehler. Das hat sie auch noch gesagt am Ende.
Ja,
von
das ist
des
so
Bindes.
Hier Lyra, technisch, ne? Auch da ist wieder die Geschichte irgendwie mit drin, so gefühlt. Das ist so komplex. Mein kleines Hörnchen rauf.
Alles spannende Dinge, mit denen wir euch, liebe Fantasy-Füchse, jetzt quasi entlassen in diesem Jahr.
Oh, richtig.
Ja, denn das war, wie schon im Unterding gesagt, die letzte Folge für dieses Jahr. Es wird nämlich einmal ausfallen.
Wir gehen in die Weihnachtspause.
sozusagen, weil ich glaube, ein Fantasy Friday fällt auf den zweiten Weihnachtstag oder so.
Das kriegen wir heraus.
Ja, genau. Ein Fantasy Friday ist der zweite Weihnachtstag und wir schaffen es nicht, aufgrund von weihnachtlichen Vorbereitungen, Planung und so weiter, da noch eine Folge rauszudrücken. Das heißt, die nächste Folge ist am 2. Januar im neuen Jahr.
Wahnsinn! Und damit gehen wir quasi in die Verlängerung der zweiten Staffel, quasi KMP2B, weil es ja im deutschen Buch, oder 2.2 sieht ein bisschen hübscher aus, ne? Im deutschen Buch der zweite Teil ist, auch wenn der Maurer in seinem englischen Band einfach weiterlesen darf.
Ja, toll.
Toll.
Und wir alle kreuzen die Finger und hoffen natürlich, dass irgendwann nächstes Jahr der dritte Band erscheint. Das wäre crazy.
Das wäre richtig crazy. Von daher habt ein ganz schönes Weihnachtsfest, muss man ja an der Stelle dann schon sagen. Wünscht euch
genau.
Alle von...
Oder frohe Feiertage, wer weiß.
Genau.
Vielleicht haben wir auch Leute, die was anderes feiern oder gar nicht feiern.
Wünscht euch von Satan Claus, dass der dritte Band rauskommt im nächsten Jahr.
Mhm. Und eine tolle Winter-Sommer-Sonnenwende. Lasst euch nicht von Encarnis schnappen.
Oh, ja. Und ist das dann, sind wir dann schon über die Mitte des Winters rüber in der neuen Folge? Ist ja Wahnsinn, oder nicht? Wie gesagt, das dürft ihr mir im Zweifel nochmal erklären. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal ins Outro.
Besser ist das, bevor wir hier jetzt noch kaputt machen, was wir gerade aufgebaut haben. Nächste Folge beginnen wir mit Furcht des Weisen Teil 2 und nehmen die Kapitel 93 und 94 unter die Lupe. Das sind die Seiten 7 bis 20 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klettkotter Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen. Kommentiert dazu doch auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörder-Podcast mit den Ös als OEs unser heutiges Zauberwort, Zuckervater.
Oder spendiert uns doch ein Tässchen Kaffee bei Kofi. Die Musik ist von Christoph Stöber und weitere Infos erhaltet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Nathalie, sieh mal, es ist eine mondlose Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet der blitzblanke Blitzableiter. Prallen Sonnenschein ohne Aussicht auf ein Vergnügen. Fettige Patschepötchen bei der Installation und die Eifersucht, die in ihm aufsteigt, wenn es woanders einschlägt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ciao.
Frohes Neues. Zumindest wenn wir mal Schnee hätten. Haben wir aber nie.
Haben wir nie. Da muss ordentlich der Zucker durch die Kehle rutschen.